Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Tina Hüttel. Ich freue mich, dass Sie zuhören.
So we are saying don't go to work, go to work. Don't take public transport, go to work, don't go to work. Stay indoors if you can work from home, go to work.
Deshalb sagen wir, gehen Sie nicht zur Arbeit, gehen Sie zur Arbeit. Nehmen Sie dazu nicht die öffentlichen Verkehrsmittel, aber gehen Sie zur Arbeit, gehen Sie nicht zur Arbeit. Bleiben Sie drinnen, falls Sie von zu Hause arbeiten können. Gehen Sie arbeiten, gehen Sie nicht arbeiten. Gehen Sie raus, gehen Sie nicht raus. Und dann werden wir oder werden wir auch nicht irgendetwas tun.
Vielleicht meinen Sie, die englische Originalstimme erkannt zu haben. Aber nein, es ist nicht Boris Johnson, sondern der englische Comedian Matt Lucas, der Johnson imitiert. Sein Video, in dem er sich über den britischen Premier mokiert, geht gerade viral. Denn kürzlich hat Johnson einen 5-Stufen-Plan vorgestellt, wie er Großbritannien aus dem Lockdown führen will und damit eher für Verwirrung gesorgt. Klar ist lediglich, der Lockdown bleibt. Erste Shops und Grundschulen könnten frühestens im Juni wieder öffnen, so Johnson. Bars und Restaurants eventuell Anfang Juli. Das Virus hat die Insel hart getroffen, härter als alle anderen in Europa. Inzwischen hat Großbritannien sogar Italien überholt, was die Zahl der Todesopfer angeht. Über 32.000 Menschen sind Covid-19 zum Opfer gefallen. Was die Regierung falsch gemacht hat und ob der Lockdown zu spät kam, darüber wird natürlich heftig gestritten. Doch neben der Aufarbeitung beschäftigt die Briten auch, wie sich ihr Land durch Corona langfristig verändern wird. Vielleicht sogar zum Positiven, weil das kaputtgesparte Gesundheitssystem NHS, dem nun alle applaudieren, endlich besser finanziert wird. Und wie gestaltet sich nun der Brexit? Könnte es sein, dass Corona vielleicht sogar die Hardliner in ihrer EU-feindlichen Haltung etwas beschwichtigt? Unser Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer hat diese Fragen gestellt. Vor allem aber erzählt er die Geschichte der britischen Corona-Katastrophe aus Sicht von zwei Ärzten. Von einem im Hotspot London und von einem anderen weit ab auf dem Land.
James Kavanagh ist Hausarzt in Hammersmith, einem Stadtteil im Londoner Westen. Gleichzeitig arbeitet er auch in den örtlichen Krankenhäusern und betreut dort seine Patienten. Auch oft an Wochenenden oder am vergangenen Freitag, als wegen 75 Jahre Kriegsende Feiertag in Großbritannien war. Ein wenig vergleicht Kavanagh die letzten Wochen tatsächlich mit einer Ausnahmesituation wie dem Krieg.
Ich habe in Kriegsgebieten und Ländern der Dritten Welt gearbeitet. Ich hatte dort mit einem Team zu tun, das Risiken kannte. Sie hatten Angst, aber sie hatten sich daran gewöhnt. Plötzlich und praktisch über Nacht waren bei uns hier in London die Ärzte und Krankenschwestern mit einem Ausmaß an Risiko konfrontiert, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Die Mitarbeiter bekamen es mit der Angst zu tun.
Etwa 50 Mediziner und Pfleger im NHS, dem nationalen Gesundheitssystem, sind der Pandemie offiziell zum Opfer gefallen. Die Dunkelziffer soll aber noch viel höher sein. James Kavanagh hat beobachtet, wie Teile des Personals aus Angst, sich anzustecken, nicht zur Arbeit erschienen sind.
Einige der Vorgesetzten gingen nach Hause und kamen nicht mehr zurück. Das musste man erst mal verkraften. Auch einfache Ärzte blieben dann weg. Ich kann das im gewissen Umfang verstehen. Aber es ist wie wenn man sich als Soldat verpflichtet. Du kannst nicht deine Uniform abgeben, wenn der Krieg beginnt. Du musst weitermachen.
Er habe schon im Januar einen Anruf aus dem Gesundheitsministerium erhalten mit einer Warnung vor dem Virus. Wir unterhalten uns darüber, ob der Lockdown dann nicht viel zu spät kam. Premierminister Boris Johnson wirkte am Anfang bei seinen Auftritten nicht unbedingt so, als habe er die große Gefahr realisiert.
Ich schüttle weiter Hände. Gestern Abend war ich in einem Krankenhaus mit Patienten, die den Coronavirus hatten, und ich habe jedem die Hand gegeben. Das werde ich weiter so machen. Mein Rat lautet, wascht eure Hände, das ist das Entscheidende.
Das war zugegeben schon am 3. März. Aber der Eindruck setzte sich fort. Großbritannien folge nur zögerlich dem Beispiel anderer europäischer Staaten. Hausarzt James Kavanagh will darüber dennoch nicht den Stab brechen.
Ich kann verstehen, dass sie da gezögert haben. Wir wissen jetzt, dass das Virus wahrscheinlich schon vor Weihnachten in Europa ankam. Ja, objektiv betrachtet war die Reaktion zu langsam, aber es war eine außerordentlich schwierige Entscheidung.
In der britischen Öffentlichkeit glauben zwar viele, dass der Lockdown zu spät kam, aber hinterher wisse man es immer besser. Das ist ein Satz, der häufig fällt. Schwerer ins Gewicht fällt offenbar das Debakel mit den Tests und der Schutzkleidung. Als es zum Beispiel endlich genügend Tests gab, um eine Corona-Erkrankung festzustellen, fehlten auf einmal die Labors, um die Tests auszuwerten. Christoph Kollmeier arbeitet als Hausarzt in South Petherton in Somerset. Der gebürtige Kölner hat sich weit ab von London auf dem Land im englischen Südwesten niedergelassen. Der ganz große Sturm wie in London ging an Somerset vorbei, obwohl auch hier bisher immerhin 120 Tote zu beklagen sind, berichtet Kollmeier. Per Video schildert er dann, dass gerade am Anfang die fehlenden Testmöglichkeiten ihm als Arzt das Leben schwer gemacht hätten.
Wir haben London gesehen und auch das Ausland natürlich gesehen und wir hatten uns darauf vorbereitet, wie wir das angehen. Das Schwierigste war zu dem Zeitpunkt noch das Testen zu arrangieren und wir hatten ein paar von den Abstrichen in der Praxis. Da konnten wir Gott sei Dank der erste war eigentlich in meinem Altersheim und das war dann positiv und das war natürlich schon eine große Sorge.
Kollmeier ist mit seinen Arbeitsbedingungen, die er hier auf dem Land im NHS vorgefunden hat, durchaus zufrieden. In der Corona-Krise habe nie die Gefahr bestanden, dass es für Patienten in Somerset nicht ausreichend Betten oder Intensivplätze gibt.
Die NHS ist natürlich schon einiges billiger als das deutsche Gesundheitssystem, das muss man schon sagen. Also die Ausgaben im Gesundheitssystem sind wesentlich geringer hier in Großbritannien als in Deutschland. Da kriegt man nicht den gleichen Service wie in Deutschland, das muss man schon so sagen. Also da gibt es schon große Unterschiede.
Wir reden darüber, dass es in Großbritannien jetzt die meisten Corona-Toten in ganz Europa gibt. Christoph Kollmeier ist etwas unschlüssig. Ganz so vorschnell und bevor nicht alles aufgearbeitet ist, will er dafür der Politik nicht die Schuld geben.
Viele meiner Kollegen fragen sich auch, warum haben wir so eine hohe Todesrate im Vergleich zu anderen Ländern? Man muss ganz ehrlich sagen, man weiß es nicht. Und man weiß auch nicht, ob das sich vielleicht noch ändert, denn wir sind ja noch nicht ganz durch. Also man muss ja davon ausgehen, dass das Coronavirus noch ein bisschen länger leider bei uns bleibt.
Kollmeier hofft, dass bei einer zweiten und dritten Welle Großbritannien vielleicht glimpflicher davonkommt als andere Länder. Aber man kann umgekehrt auch nicht ausschließen, dass nicht alles noch schlimmer kommt. Gerade weil Großbritannien mit dem Testen nicht nachkam, kann es etliche Todesfälle gegeben haben, die man nicht auf das Virus zurückführt und die nicht in der Statistik auftauchen. James Kavanagh, der Hausarzt in Hammersmith in London, hat eine andere Erklärung für die hohe Sterberate. Ihm fiel früh auf, dass überproportional viele der Patienten, die starben, Angehörige von Minderheiten sind. Inder, Pakistani, Einwanderer aus Bangladesch oder der Karibik. Ihr Anteil macht 16% der Bevölkerung aus, zeitweise aber stellten sie 39% der Opfer. Und diese Bevölkerungsgruppen kommen häufig aus dicht besiedelten, ärmeren Stadtteilen.
In those deprived areas where the healthcare provision isn't of the highest standard.
In diesen benachteiligten Gegenden ist das Niveau der medizinischen Versorgung nicht auf dem höchsten Stand. Die Menschen, die dort leben, leiden eher unter den komplizierteren und schwereren Folgen einer Covid-Infektion. In den Sozialwohnungen geht es beengter zu. Mehrere Generationen einer Familie leben unter einem Dach. All das gibt es häufiger in den Bevölkerungsgruppen, die zu den unteren Einkommensgruppen gehören. Wir sehen das an der Todesrate. Sie können es fast grafisch entlang der Höhe des Einkommens darstellen. 2 Meilen nördlich von meiner Praxis gibt es einige der am meisten benachteiligten Stadtteile Europas. Niemand will da arbeiten.
Kavanagh meint North Kensington, wo sich 2017 eine schreckliche Brandkatastrophe in einem Hochhaus ereignete mit über 70 Toten. Kavanagh fürchtet noch eines. Viele Patienten, die zum Beispiel herzkrank sind, gehen nicht mehr ins Krankenhaus. Sie haben Angst, sich dort anzustecken oder glauben, dass jetzt Covid-Kranke Vorrang haben. Herz- und Krebskranke könnten so vorzeitig sterben.
Oder welcome to this afternoon's virtual session of the Foreign Affairs Committee.
Ortswechsel, eine Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Unterhaus in Westminster. Die Mitglieder des Ausschusses und die Vertreter der Regierung sind online zugeschaltet. Eigentlich geht es darum, ob das Außenministerium genügend tut, um britische Staatsangehörige aus dem Ausland nach Hause zu fliegen, die dort wegen der Pandemie feststecken. Aber dann geht es um die heimische Gesundheitspolitik. Die britische Regierung hat es aufgrund einer Kommunikationspanne versäumt, über ein EU-Programm dringend benötigte Beatmungsgeräte zu bestellen. Das war bis dahin die Darstellung der Regierung. Eine E-Mail sei nicht angekommen. Dieser Grund wird jetzt von Simon MacDonald, dem ranghöchsten Staatssekretär im Foreign Office, als glattweg falsch bezeichnet.
It was a political decision. The mission briefed ministers about what was.
Das war eine politische Entscheidung. Unsere diplomatische Vertretung in Brüssel hatte die Minister darüber informiert, was im Angebot war. Alles, was ich sagen kann, es ist eine Tatsache, dass wir nicht an dem Programm teilgenommen haben.
Nur Stunden später widerruft der Staatssekretär schriftlich seine Aussage. Nicht am EU-Beschaffungsprogramm für medizinische Geräte teilzunehmen, sei doch kein Vorsatz gewesen. Wurde MacDonald zu dem Rückzieher gezwungen? Der Verdacht bleibt, dass die Regierung aus ideologischen Gründen das Hilfsangebot der EU abgelehnt hat. Professor Anand Menon ist Europaexperte und lehrt am King's College in London. Die Episode werfe ein Schlaglicht darauf, dass die Regierung auf einen harten Brexit-Kurs umgeschaltet habe. Boris Johnson nehme Rücksicht auf die Ultras in seiner Fraktion.
There's an interesting coalition of backbench conservative MPs forming at the moment.
Es gibt eine interessante Koalition von Hinterbänklern in der konservativen Fraktion, die zufällig aus den härtesten der harten Brexiteers besteht. Sie sind es, die jetzt ein sehr schnelles Ende des Lockdowns fordern. Die Regierung weigert sich, die Übergangsperiode im Verhältnis zur EU zu verlängern. Das ist offenbar die Kompensation dafür, dass Boris Johnson den Lockdown doch länger aufrechterhalten will.
Der Brexit, der jahrelang alles im Vereinigten Königreich dominierte, ist aus der öffentlichen Debatte fast völlig verschwunden. Die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat jetzt andere Sorgen. Aber hinter den Kulissen bildet sich eine Pressure Group, die Johnson unter Druck zu setzen versucht. Beim Lockdown wie beim Brexit. In Brüssel glaube man, dass London sich von einem Kompromiss im Moment eher entfernt.
I cannot stress enough how irritated the European Union is getting.
Ich kann nicht genug betonen, wie irritiert die EU über die Art und Weise ist, wie Großbritannien die Verhandlungen führt. Es gibt Leute in Brüssel, die sagen, Großbritannien führt die Gespräche nicht mehr guten Glaubens. Sie nehmen ihre Verpflichtungen nicht ernst.
Basically the British are negotiating in bad faith because they're not taking their obligations seriously.
Auf eines können sich praktisch alle Britinnen und Briten im Moment verständigen. Auf den NHS, das nationale Gesundheitswesen. Er ist Leuchtturm und Fixstern in einem. Jeden Donnerstagabend um Punkt 20 Uhr treten Millionen Briten vor ihre Haustür, teilweise bewaffnet mit Kochtöpfen und Löffeln, um Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften im NHS zu applaudieren. Der NHS wird von allen Seiten gefeiert. Die Fernsehsender schalten live durch alle Regionen. Man will zusammenkommen, nachdem der Brexit die britische Gesellschaft so tief gespalten hat. Ein 100 Jahre alter Kriegsveteran, Captain Tom Moore, hat eine Spendenaktion für den NHS gestartet, einen rührend anmutenden Sponsorenlauf mit dem Rollator in seinem Garten. Über 30 Millionen Pfund kamen schon zusammen. All diese Aktionen seien wichtig für die kollektive Psyche des Landes, aber unpolitisch, meint Hausarzt James Kavanagh.
Captain Tom was a cipher for people's desire to feel they were doing something.
Captain Tom ist eine Chiffre für den Wunsch der Menschen, etwas zu tun. Aber es hat nichts mit Politik zu tun. Es steht symbolisch für das Verlangen der Gesellschaft, etwas zu geben. Aber es ist nicht politisch.
You're watching Sky News live from Downing Street, where Boris Johnson has revealed his plan for the COVID-19 lockdown.
Pressekonferenz im Amtssitz des Premierministers. Boris Johnson verkündet seinen 5-Stufen-Plan, wie er das Land aus dem Lockdown herausführen will. Es herrscht Konfusion. Darf man denn jetzt im Park zum Beispiel mit seinen Eltern spazieren gehen?
If you want to meet somebody from outside your household, it's got to be you and that other person. Just as a pair.
Wenn man jemand sehen will, dann geht das nur eins zu eins. Man darf nur eine Person treffen, also in diesem Fall Vater oder Mutter. Keine Spur ist mehr bei Boris Johnson übrig geblieben, dass er die Pandemie nicht ernst genug nimmt. Er enttäuscht damit manche Hoffnungen auf weitergehende Lockerungen. Stay alert, seid wachsam, heißt es jetzt etwas vage, statt stay at home, bleibt zu Hause. Die Geduld der Briten beginnt so ganz langsam nachzulassen, bemerkt Dr. Christoph Kollmeier in Somerset.
Wir haben ein bisschen mehr Glück auf dem Land. Wir sind natürlich ein bisschen weiter auseinander. Leider sage ich, im Moment wird das etwas durchlässiger. Leute fahren auch schon mal herum und gehen schon mal weiter raus, wo das vielleicht nicht das Wichtigste oder essentiell ist. Aber nach so und so vielen Wochen des Lockdowns ist das, glaube ich, fast zu erwarten, dass Leute etwas müde werden.
Großbritannien bleibt also bis auf Weiteres mehr oder weniger noch im Lockdown. Ein Lockdown, der zig Milliarden kostet und dessen Härte und Dauer jetzt größer und länger ausfallen, als es vielleicht notwendig gewesen wäre.
Mit seinen, sagen wir mal so, eher kosmetischen ersten Lockerungen samt neuem Slogan Stay Alert hat Boris Johnson übrigens nicht nur für Verwirrung, sondern auch für Ärger in den anderen Landesteilen gesorgt. Nicola Sturgeon, Schottlands First Minister, war jedenfalls not amused über das Vorpreschen Londons, von dem sie aus der Sonntagszeitung erfuhr. Burkhard Birke berichtet.
Ich habe die britische Regierung gebeten, ihre Bleib-wachsam-Werbekampagne nicht in Schottland durchzuführen, weil unsere Botschaft in Schottland lautet nicht Bleib zu Hause, wenn du kannst, sondern Bleib zu Hause.
Gesundheitspolitik ist in Großbritannien eine Angelegenheit der jeweiligen Nationen. Bislang haben England, Nordirland, Wales und Schottland bei der Corona-Bekämpfung auch weitgehend an einem Strang gezogen. So billigte Schottland auch im Rahmen seiner Zuständigkeit die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes zu Beginn der Pandemie. Auch die mittlerweile umstrittene Regelung ab 23. März, mit der Verhängung von Kontaktsperren quasi keine Tests mehr durchzuführen, hatte Schottland mitgetragen. Seit letztem Sonntag schlägt Schottland nun einen etwas anderen Weg ein. Selbst die sehr vorsichtigen Lockerungsmaßnahmen Londons gehen der Regionalregierung noch zu weit. Begründet hat First Minister Nicola Sturgeon die Haltung ihrer Regierung mit höheren Infektionsraten als im Süden. Das Coronavirus hat Schottland später erreicht, deshalb bleiben die harten Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Wege zum Supermarkt, in die Apotheke und, das ist jetzt neu, auch sportliche Aktivität mehrmals am Tag sind erlaubt. Aber anders als in England darf ab Mitte der Woche in Schottland kein Golf oder Tennis zu zweit gespielt werden. Die Arbeiter etwa der Baubranche werden auch nicht aufgefordert, möglichst doch an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren. Und Sonnenbaden dürfen die Schotten im Gegensatz zu den Menschen in England und Wales auch nicht, sollte es das Wetter überhaupt zulassen. Pro Tag sterben im Schnitt in Schottland noch immer mehr als 40 Menschen an Covid-19. Knapp 2000 positiv auf Corona getestete Personen sind mittlerweile verstorben. Mangels ausreichender Tests geht man jedoch von einer weit höheren Zahl an Opfern aus. Nach offiziellen Angaben gibt es rund 14.000 Infizierte. Inoffiziell geht man ebenfalls von weit mehr Personen mit dem Coronavirus aus. Besonders und stärker betroffen als in England sind Alters- und Pflegeheime. Mehr Tests und so gut wie keine Lockerung der Kontaktsperre. Damit geht Schottland nun einen vorsichtigeren Weg, glaubt der BBC-Journalist Andreas Wolf.
Bisher waren die Unterschiede sehr marginal und beschränkten sich beispielsweise auf Aspekte der Wirtschaftsförderung. Da gab es zum Beispiel eine kleine Differenz in der Bemessungsgrundlage für Entschädigungen der Anbieter von Ferienwohnungen.
Wirtschaftsförderung und Gesundheitspolitik gehören zu den Kompetenzen der schottischen Regierung. In vielen anderen Bereichen sind der Regionalregierung de facto jedoch die Hände gebunden. So fallen natürlich Einreisebestimmungen und die großen Hilfsgelder für Unternehmen, für die in Schottland so wichtige Öl- und Gasindustrie, vornehmlich in die Kompetenz der britischen Regierung.
Ich habe nicht die Vollmacht, die Grenzen zu schließen, aber das sind Fragen, die wir weiterhin mit der britischen Regierung besprechen wollen. Wenn die britische Regierung allerdings vorschnell den Ausstieg aus dem Lockdown beschließen sollte, dann würde ich dafür sorgen, dass Schottland das Nötige tut, um seine Bevölkerung zu schützen.
Hatte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon vor 9 Tagen in einem BBC-Interview gesagt und jetzt ihre Ankündigung wahrgemacht, jedoch betont:
Ich bin weiterhin zur engstmöglichen Kooperation und Abstimmung bereit. Die Politik rückt für mich in den Hintergrund, wenn es um den Kampf gegen dieses Virus geht.
Wirklich? Als Krisenmanagerin kann sich Sturgeon profilieren, auch und gerade wenn sie andere Akzente als Boris Johnson in London setzt.
Nicola Sturgeon hat schon am 23. April ein Dokument zur Lockdown-Exit-Strategie veröffentlicht. Das war lang bevor die Westminster-Regierung etwas gemacht hat. Sie hat auch empfohlen, in Geschäfte oder wo man andere Leute trifft, eine Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen. Das ist kein Gesetz, aber mehr als in England empfohlen wird.
Hochrisikopersonen wie Brian Keely, der mit einem transplantierten Herzen lebt, loben die schottische Regierungschefin. Nicola Sturgeon und die schottische Nationalpartei SNP sprechen zwar nicht mehr davon, noch in diesem Jahr ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten, ad acta gelegt sind die Überlegungen jedoch nicht. Schließlich wird im nächsten Jahr ein neues Regionalparlament gewählt. BBC-Reporter Andreas Wolf.
Einer Umfrage zufolge würden zum jetzigen Zeitpunkt 54% der schottischen Nationalpartei ihre Stimme geben. Ihr bisher bestes Ergebnis lag bei 45% in 2011. Viele sehen darin ein Mandat für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Aber das ist natürlich nur eine Umfrage und bis zur Wahl kann sich das Bild auch noch mehrfach ändern.
Wir werden sicher bald wieder von Großbritannien hören. Mein Name ist Tine Hüttel und ich freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. In der nächsten Folge schauen wir nach Simbabwe. Vor 40 Jahren wurde das im Süden von Afrika gelegene Land unabhängig. Das sollte nun mit viel Getöse gefeiert werden. Doch dann kam Corona dazwischen und auch stellt sich die Frage, ob die Bevölkerung dieses krisengeschüttelten Landes überhaupt so viel zu feiern hat. Bis dahin, alles Gute und bis bald.